Herzlich willkommen zu unserem Podcast Geschichte im Dialog.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Sina und ich werde euch heute durch die Folge leiten. Nachdem ihr euch jetzt schon ein bisschen mit Erinnerungskultur auskennt, wollen wir heute über Stolpersteine reden. Dabei geht es zuerst darum, was Stolpersteine überhaupt sind und wer dahinter steckt. Danach erkläre ich euch, wo in unserem Landkreis überall welche zu finden sind und zum Schluss gibt es noch eine kleine Diskussionsrunde von Jenny und mir zu dem Thema. Stolpersteine sind ein Kunstprojekt des Künstlers Gunter Demnig. Dabei wird vor dem letzten selbstgewählten Wohnort eines NS-Opfers eine kleine Gedenktafel aus Messing in den Gehweg eingelassen. Inzwischen liegen Stolpersteine in 1256 Kommunen Deutschlands und in 21 Ländern Europas. Der Künstler selbst beschreibt es als ein Projekt für Europa, das die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, der Sinti und Roma, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas und der Euthanasieopfer im Nationalsozialismus lebendig erhält. Erstmal klingt das ja sehr lobenswert und sinnvoll, aber ob er sein Ziel erreicht hat und wie die Gesellschaft darauf reagiert hat, werden wir später noch beleuchten. Jetzt geht es erstmal noch kurz um die Person Gunter Demnig. Er wurde 1947 in Berlin geboren. Anfang der 70er Jahre begann er Industrial Design zu studieren, entschied sich dann aber 2 Jahre später für Kunstpädagogik und legte in diesem Fach auch ein Staatsexamen ab. Später studierte er noch freie Kunst sowie Denkmalsanierung, Planung, Bauleitung und Ausführung in Kassel. Seit 1985 hat er sein Atelier in Köln. Ab den 90er Jahren fing er an, sich aktiv mit Erinnerungskultur zu beschäftigen und startete eine erste Aktion zur Erinnerung an die Deportation von Sinti und Roma aus Köln im Jahr 1940. 1993 erfolgt dann sein Entwurf zum Projekt Stolpersteine. Die erste Verlegung folgte dann 3 Jahre später illegal in Berlin-Kreuzberg, aber das Projekt wurde im Nachhinein genehmigt. Im Mai 2023 wurde laut Gunter Demnigs offizieller Website der 100.000. Stolperstein verlegt. Nun kommen wir zu den Stolpersteinen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. In Saalfeld gibt es tatsächlich einige. Einmal in der Langen Gasse 29, und zwar lebte dort die Familie Friedmann. Die Familie konnte teilweise fliehen, allerdings wurden Max, Rosa und Siegfried Friedmann deportiert. Max und Rosa wurden ermordet, Siegfried überlebte. Dann gibt es weitere 3 Stolpersteine in der Wielandstraße 1. Dort lebten Leopold und Fanny Katz mit ihrer Tochter Rosa Katz. Die Eltern führten auch ein Schuhgeschäft in den Lieden am Markt. Die Familie überlebte den Nationalsozialismus nicht. In Rudolstadt gibt es derzeit 2 Stolpersteine. Einer davon wurde in der Schwarzburger Straße Haus Nummer 72 in Gedenken an Karl Kermann verlegt. Er wurde 1940 verhaftet, nach Buchenwald eingewiesen und 1942 in der Heilanstalt Bernburg ermordet. Der 2. Stolperstein wurde am 8. Mai diesen Jahres für Werner John in der Werner-John-Straße 6 verlegt. Er war überzeugter Kommunist und zu seiner Zeit der jüngste Abgeordnete in Rudolstadt. Er wurde 1943 ermordet. In Bad Blankenburg gibt es ebenfalls einen Stolperstein. Dieser soll an Max Henschel erinnern, der 1945 in das KZ Theresienstadt deportiert wurde, aber überlebte. Er wohnte in der Georgstraße 15. In der Schwarzburger Straße 25 in Königssee liegt außerdem ein Stolperstein zur Erinnerung an Otto Seber, Spitzname Handit. Er wurde, nachdem er denunziert wurde, im August 1941 in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert und dort am 22. August dem Steinbruch zugeteilt. Otto Seber starb noch am selben Tag. Nachdem ihr jetzt mit ein paar Informationen zum Thema gefüttert wurdet, will ich jetzt ein bisschen auf die Reaktionen auf das Projekt Stolpersteine eingehen. Dafür begrüße ich Jenny, die mit mir darüber reden wird.
Hallo alle zusammen.
Als Anfang habe ich ein Zitat von Gunter Demnig für dich. Er zitiert aus dem Talmud: Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Was sagst du dazu?
Also, dass Demnig das so sagt, macht ja auch sehr viel Sinn für sein Kunstprojekt. Da geht es ja auch darum, eben diese Namen in die Pflastersteine, die dann eben aus Gold sind, einzulassen, wie du gerade schon erklärt hast. Und dass ihnen das eben so wichtig ist, dass es da um Namen, um Personen, um Menschen, um Identitäten geht, macht ja dann auch nur Sinn, dass er ein solches Zitat dann auch dementsprechend sehr stark,
ja, damit verbindet.
Verbindet sozusagen. Und ja. Das einfach gut findet, dass er das sehr stark befördert durch, also seine Handlungen spiegeln quasi dieses Zitat wider und das macht dann einfach auch nur Sinn, dass er das zitiert so.
Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu und das sagt er auch selber über sein Projekt, dass er quasi mit diesen Steinen die Erinnerung an die Menschen lebendig machen will und sie quasi in den Alltag der normalen Gesellschaft bringen möchte und das halt besonders an den Orten, wo die Opfer halt gewohnt haben. Und quasi damit will er ihnen eigentlich so ein Stück weit ihre Menschlichkeit zurückgeben, die ja systematisch von den Nazis genommen wurde. Und es ist jetzt natürlich fragwürdig, ob ihm das damit wirklich gelingt, weil es ist ja trotzdem nur eine Messingtafel, wo der Name draufsteht, das Geburtsdatum, das Sterbedatum und vielleicht noch so ganz kurz das Schicksal, zum Beispiel, dass sie nach Buchenwald deportiert wurden oder emigrieren konnten oder wie auch immer. Das ist zum Beispiel auch was, was Charlotte Knobloch, die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in München, bemängelt an dem Projekt. Ihr fehlt einfach so dieser Bezug zu den individuellen Schicksalen und besonders der Aspekt, dass die Stolpersteine in den Boden eingelassen werden und dementsprechend die Menschen mit ihren Füßen darauf treten, das missfällt ihr halt sehr stark. Und deswegen hat sie in München, halt in ihrer Gemeinde, einen Stadtratsbeschluss vorangetrieben, dass die Verlegung von Stolpersteinen verboten ist. Also alle Stolpersteine, die in München verlegt sind, sind quasi nur auf Privatgelände verlegt worden, weil es halt sonst nicht zulässig ist. Das finde ich auch sehr krass.
Ja. Ja, dass dann wieder so Erinnerungskultur Sache von Privateigentum werden muss, so und dementsprechend auch von Menschen, die sich es leisten können, sozusagen.
Ja, das stimmt.
Erinnerungskultur zu schaffen. Und irgendwie hat das einen ganz komischen Beigeschmack, weil das ja dann oft, also ich möchte das auf keinen Fall irgendjemanden unterstellen, so, aber dass dann vielleicht auch eben das Geld dann genutzt wird, um selbst eben diese Erinnerungskultur zu beeinflussen ein Stück weit, weil, also wie gesagt, ich traue das keinen dazu in München oder wo das halt sonst noch eventuell verboten ist. Ist das sonst noch irgendwo verboten? Oder weißt du es nur von München?
Meines Wissens nach nicht, aber vielleicht noch mal ganz kurz dazu, weil du es gerade angesprochen hast. Also generell ist das ja so, dass die Stolpersteine, also die meisten davon wurden von irgendwelchen Privatpersonen finanziert. Also rein theoretisch könnte jeder von uns für, ich glaube, 132 Euro mittlerweile quasi bei Gunter Demnigs Stiftung oder seiner Organisation einen Stolperstein beantragen für ein bestimmtes NS-Opfer. Und das ist auch eigentlich so, dass Gunter Demnig bei so vielen Stolpersteinen wie möglich versucht, die selber zu verlegen. Also es ist jetzt eigentlich nicht so, dass die Privatpersonen dann wirklich so viel Einfluss drauf nehmen können, wie der Stolperstein aussieht. Also sie müssen halt quasi das, wie schon gesagt, beantragen mit dem Namen, dem Geburtsdatum, dem Sterbedatum und halt der Adresse logischerweise, weil das ja immer am letzten Wohnort des NS-Opfers verlegt wird. Aber das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Side-Fact am Rande.
Und das wird dann dementsprechend auch geprüft, ob das wirklich so alles stimmt.
Ja, genau. Ja. Dann, wenn wir gerade so bei der Kritik sind, Gabriela Meros vom Verein Respect and Remember hat auch sehr deutliche Kritik an Stolperstein geäußert. Ihr missfällt unter anderem auch der Aspekt, dass die am Boden ungeschützt liegen und halt ähnlich wie Charlotte Knobloch, dass da halt draufgetreten wird. Dann kommt bei ihr aber noch hinzu, dass sie das auch nicht gut findet, dass so wenig Schrift auf den Stolperstein ist. Das ist halt jetzt dadurch geschuldet, dass die halt so klein sind, quasi so groß sein sollen wie die restlichen Steine in dem Gehweg auch. Und sie bemängelt halt, dass dadurch quasi gar nicht diese Individualität der Einzelschicksale rauskommt und dass man da gar nicht so aktiv Erinnerungskultur betreiben kann mit diesem Projekt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Was sagst du da so dazu?
So an und für sich, dass es ungeschützt ist, das kann ich ja so nachvollziehen, aber ich bezweifle halt, dass da Stelen oder Tafeln so, was jetzt eine gute Alternative wären, ob die nicht weniger ungeschützt wären, wenn man sie nicht umzäunt und dann würden die ja den Sinn verlieren, dass sie für alle zugänglich sind, dass sie gut lesbar sind und so und das wäre ja dann Sinn entstellen, wenn man das ungefähr so machen würde, dass es halt auf dem Boden liegt. Also ich kenne es aus dem Konzentrationslager Buchenwald, also zumindest aus der Gedenkstätte Buchenwald. Da ist ja auf dem Lagergelände, ist ja auch eine Gedenktafel, welche auch in den Boden eingelassen ist und zusätzlich noch beheizt ist. Und der Sinn dessen, dass sie auf dem Boden liegt, ist ja auch, dass sich BesucherInnen vor diese Tafel niederlassen können, also vor den Opfern der NS-Zeit und des KZs Buchenwald niederknien können. Und die Steine, also das machen die meistens, weil ja die Tafel auch beheizt ist und die da dran fassen wollen, ob das wirklich warm ist. Das ist ja bei den Steinen jetzt nicht der Fall, aber vielleicht könnte man es ja begründen damit, dass die Schrift auch nicht von jeder Position und so weiter lesbar ist und dass sich dann eben Leute auch niederknien vor den Opfern, ist dann nur fraglich, wie oft das im Durchschnitt passiert, weil ich nehme an, dass wirklich viele einfach nur drüber trampeln und diese Steine gar nicht beachten, leider. Und der Aspekt von zu wenig Schrift, dann ist halt auch wieder, wäre dann meine Frage, ob bei Mehrschrift sich wirklich Leute auch das angucken würden, ob sich Leute das wirklich durchlesen würden. Wieder sehr viel Aufwand ist dafür, dass sich das 2-3 Leute durchlesen und am Ende jeder auch so vorbeigeht. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man nicht einfach nur, also dass sie quasi diesen Aspekt verfolgt, nur weil man den Namen einer Person kennt, ihr Wohnort und ihr Schicksal, wie es geendet ist, gut oder schlecht, dass man die Person dann kennt und sich mit ihr verbinden kann, dass sie natürlich mehr Geschichte erzählen will zu den Opfern, dass man wirklich sieht, das waren Menschen, die da umgebracht wurden, die deportiert wurden, die verschleppt wurden, ne? Wo Familien auseinandergerissen wurden etc. Und diesen Aspekt kann ich da sehr gut nachvollziehen, aber insgesamt ist es halt immer noch ein kontroverses Thema, was, denke ich, immer stark diskutiert werden wird. Aber wie siehst du das so?
Ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, dass wahrscheinlich sich nicht viele Menschen das durchlesen werden. Aber ich verstehe auch, also ich finde, das ist trotzdem ein valider Punkt, den Gabriela Meros da macht. Also wie du halt auch gesagt hast, dass es halt schon einen Unterschied macht, ob ich die Person quasi durch dieses Stück Erinnerungskultur teilweise kennenlernen kann und mich auch mit ihr identifizieren kann. Oder ob da halt einfach nur auf meinem Fußweg neben meinen Füßen eine kleine Messingplatte ist, wo halt der Name, das Geburtsdatum, das Sterbedatum und der Wohnort stehen. Aber Gabriela Meros sagt ja auch selber, dass sie halt die Stelen wirklich bevorzugt, genau aus diesem Grund. Aber ich habe da noch ein anderes Zitat gefunden, und zwar von Terry Swartzberg. Der ist ein ehemaliger amerikanischer Wirtschaftsjournalist und er wohnt selber auch in München. Und er ist zum Beispiel Verfechter der Stolpersteine. Also er mag das Projekt und fördert es auch, weil, also er ist selber Jude und hat sich auch sehr stark dafür eingesetzt, dass er, also das verbietet ihm ja keiner, aber es ist ja schon gesellschaftlich sehr schwierig, teilweise die Kippa offen zu tragen im gesellschaftlichen Leben. Und er meinte, dass das Erinnern an sich wichtig ist und nicht das Wie. Und ich glaube, er hat damit schon ein Stück weit recht. Also ich würde jetzt nicht partout sagen, dass jedes Stück Erinnerungskultur immer den Zweck super gut erfüllt, aber trotzdem ist es ja wertvoll und ist ein Mehrwert, würde ich sagen. Hm. Also wie siehst du das?
Ja, also wir haben ja in der Erinnerungskultur an und für sich auch einen starken Wandel durchgemacht. Also wenn wir uns jetzt nur ein paar hundert Jahre zurückgucken, da wurden teilweise noch sehr stark kriegsglorifizierende Denkmäler und Mahnmäler etc. aufgebaut. Zum Beispiel zum Kaiserreich eben, das ist jetzt mehr als 100 Jahre her. Aber diese Denkmäler stehen immer noch und es wird immer noch daran erinnert. Aber das Wichtige bei Erinnerungskultur ist für mich dann eher so diese kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und insofern würde ich Ihnen auch zustimmen, dass es egal ist, wie erinnert wird. Ich würde aber noch was dazu anfügen, dass es nicht völlig egal ist, wie erinnert wird, sondern dass es egal ist, solange es historisch akkurat und getreu bleibt sozusagen.
Ja, das stimmt, ja.
Dass man auf keinen Fall jetzt wieder auf einmal dann anfängt, den Zweiten Weltkrieg oder irgendwelche Kriege zu glorifizieren und dass das notwendig ist, um irgendeine abstrakte Definition von einer Nation irgendwie wieder aufzubauen und dass der Krieg damit legitimiert wird, was ja auch in vielen Denkmälern, die heutzutage immer noch stehen, der Fall ist. Aber ja, so für die Stolpersteine, finde ich, zählt das auf jeden Fall schon, dass es egal ist, wie erinnert wird. Hauptsache, es wird daran erinnert. Aber ich kann natürlich auch genauso gut von Meros den Aspekt verstehen. Also, dass es ihr eben nicht egal ist. Aber es ist natürlich auch so sehr spannend, dass trotzdem aus einer Gemeinde, also eben aus der jüdischen Gemeinde, dass dann trotzdem so viele so unterschiedliche Meinungen dazu haben und die einen sich dafür aussprechen und sagen, ey, das finde ich super, Hauptsache, es wird irgendwie erinnert und andere sagen, nee, die Umsetzung, das ist Katastrophe, die können nicht auf dem Boden liegen, damit tritt man die Toten mit Füßen, das geht überhaupt nicht. Also es ist schon sehr spannend auch auf dieser Ebene.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch festgestellt, als ich für diese Folge recherchiert habe, dass es eigentlich sehr interessant ist, sich diesen Dialog mal anzugucken und diese verschiedenen Meinungen auch. Also ich finde, jede Meinung, die wir heute besprochen haben oder die wir uns angeguckt haben, hat ja trotzdem so ihren validen Punkt gehabt. Also wie du gerade gesagt hast, einerseits hat Swartzberg recht, aber ich kann auch verstehen, warum Charlotte Knobloch und Gabriela Meros sagen, was sie sagen. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht so auch als Schlusswort ganz gut. Ich denke, bei Erinnerungskultur ist es einfach wichtig, den Opfern oder generell der Geschichte Respekt zu zollen und vielleicht auch, wenn möglich, in Dialog zu gehen mit Experten oder Betroffenen. Und ich glaube, Erinnerungskultur ist auch was, was sich immer weiter an die Gesellschaft anpassen muss und an die Geschichte. Und ich glaube, an sich ist das Projekt Stolpersteine sehr gut. Aber ich denke, es wird auch in Zukunft da noch ein bisschen Entwicklungsbedarf geben und den wird's auch, der wird auch garantiert umgesetzt. Also Gunter Demnig war ja schon seit den frühen 90ern eigentlich schon vorher sehr aktiv im Bereich der Erinnerungskultur. Ich habe mich jetzt halt in meiner Recherche dann natürlich ein bisschen weiter belesen, aber hier in der Folge habe ich jetzt nur über das Projekt Stolpersteine geredet. Aber er hat auch andere Projekte gemacht und ich glaube, dass er da auch sehr offen ist für die Kritik. Also ich denke, und jetzt nochmal abschließend, es ist einfach wichtig, respektvoll zu bleiben beim Erinnern. Und was mir auch vorhin eingefallen ist, als du über die Platte in Buchenwald geredet hast.
Ja.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Erinnerungskultur zum Denken anregt. Und ich glaube, das ist auch so das Hauptziel von Erinnerungskultur, so aus meiner Sicht. Wenn das erreicht ist, ist doch eigentlich
alles okay. Ja, wahrscheinlich hat Demnig schon allein dadurch, dass sich Leute darüber unterhalten und auch innerhalb einer Gemeinde die Meinung da auseinandergehen, sein Ziel schon erreicht. Es wird daran erinnert, es wird darüber nachgedacht, es wird darüber gesprochen in einem offenen, respektvollen Diskurs. Und das ist einfach so unfassbar wertvoll. Und in dem Sinne würde ich schon denken, dass auf jeden Fall dieses Ziel, Erinnerungskultur zu schaffen, erreicht wurde von ihm durch seine Stolpersteine.
Genau. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt bei unserer Folge über Stolpersteine und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.